Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte Eighty-Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Moin, moin und herzlich willkommen zum Knochenjob-Podcast. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Mein Name ist Dennis Jakobs, mir gegenüber Klaas Stechmann. Wir beide sind Osteopathen, arbeiten nördlich der Gürtellinie Deutschlands in Hamburg-Stade, quatschen euch immer voll mit dem, was wir in der Osteopathie-Welt so erlebt haben. Und lieber Klaas, ich kann frohlocken. Die Woche lief gut für mich. Ich habe mit einem Patienten eine Fußballwette abgeschlossen und es ging um den DFB-Pokal, der jetzt anläuft. Die erste Fußballrunde im DFB-Pokal lief, und zwar spielte der Pokalschreck Arminia Bielefeld, aus der dritten in die zweite Liga aufgestiegen, gegen Werder Bremen, und mein Patient ist eiserner Werder Bremen-Fan und ich habe gesagt, Arminia Bielefeld wird gewinnen, und wir haben um eine Kiste Bier gewettet und er sagte, wenn Arminia Bielefeld gewinnt, wirst du nächste Woche Montag eine Kiste Bier vor deiner Praxistür stehen haben, und ich bin gespannt, was Montag passieren wird.
Okay, nicht schlecht. Ja, vor deiner Praxistür laufen jetzt ziemlich viele witzige Sachen.
Ja, wenn du die jetzt da hinstellt vor die Tür, dann wird die am Montag wahrscheinlich leer getrunken sein oder überhaupt gar nicht mehr da sein. Aber selbst wenn er mir davon nur ein Foto schickt und irgendjemand, der bedürftig ist, da sich eine Erfrischung gönnt bei diesem heißen Wetter, dann wäre ich da d'accord.
Oh ja. Heißes Wetter. Die Hitzewelle blieb hier im Norden eine Zeit lang aus. Auch im Süden blieb es eine Zeit lang aus. Jetzt sind wir wieder voll drin. Also jetzt haben wir richtigen Sommer, muss ich sagen. Jetzt, wo ich eigentlich wieder voll im Arbeiten drin, dann kommen die Temperaturen hier so wieder.
Du bist immer der Faktor, Klaas. Die Welt dreht sich eigentlich nur um dich und um das, was, wie es dir am möglichst schlechtesten geht. Da versucht die Welt und das Schicksal immer rein zu grätschen ohne Ende.
Das habe ich manchmal schon befürchtet irgendwie, dass da irgendwie sowas ganz Komisches ist in meinem Leben.
Ich glaube, du musst Strafen aus deinem vorherigen Leben abbüßen.
Ja,
und deswegen,
das kann sein. Ja.
Deswegen
versuche ich auch immer, das wieder auszubügeln und irgendwie so ein bisschen da reinzutauchen in frühere Leben und so. Ich bleib dabei.
Wir nehmen heute auf, und heute ist auch der Tag, an dem die von mir mitbetreute Hockey-Nationalmannschaft der Damen in Mönchengladbach das Finale gegen Holland bestreitet. Gestern haben die Herren schon das Finale im Penalty-Shootout spektakulär gewonnen und sind Europameister geworden. Es ist immer so ein Privatduell zwischen Holland und Deutschland. Weltmeister bei den Herren geworden ist Deutschland. Olympiasieger geworden ist Holland im Penalty-Shootout gegen Deutschland. Und Europameister geworden ist jetzt wieder Deutschland. Und heute um 5 Uhr spielen die Damen gegen die Damen-Nationalmannschaft der Holländerinnen. Und da sind die Kräfteverhältnisse leider komplett in Richtung Oranje ausgekegelt. Aber wir wollen mal schauen, so einmal im Jahrhundert gibt's mal so ein Jahrhundertspiel. Und vielleicht klappt's heute mit ein bisschen Beschiss. Schiedsrichter, Falschentscheidung oder richtig gute Entscheidung pro Deutschland. Wir wollen mal sehen, was dabei rumkommt.
Hattest du deine Finger da noch im Spiel irgendwie?
Im Vorfeld hatte ich einige Spielerinnen in Behandlung, die so ein bisschen Regenerationsprobleme hatten, beziehungsweise so ein paar hockeyspezifische Überbelastungen. Die kamen jetzt aus einer langen Feldsaison in der Bundesliga und sind dann mehr oder weniger nahtlos in ein Trainingslager 3 Wochen lang vor den Europameisterschaften gegangen. Dann waren sie ganz kurz zu Hause. In der Phase hatte ich die Hamburger Spielerin bei mir auf der Bank und dann habe ich die wieder losgeschickt. Für mich persönlich war jetzt dieses Event dann doch ein bisschen zu aufwendig. 3 Wochen Trainingslager und dann 3 Wochen Europameisterschaft wären 6 Wochen raus aus der Praxis gewesen. Das war es halt nicht. Aber für mich wird es im Herbst weitergehen, wenn es soweit ist. Dazu dann noch ein paar mehr Infos. Und mal sehen, was so passiert. Aber bis auf eine Verletzung, die ich mitbekommen habe im Turnier, wo eine Spielerin mit dem Knie durchgeschlagen hat, wo sie quasi auf dem nassen Rasen ein bisschen durchgerutscht ist und das Knie ist durchgeschlagen. Ich glaube, ohne strukturelle Verletzung, aber so weit gezerrt, dass sie ein Instabilitätsgefühl hat und wohl nicht spielen kann, ist eigentlich bis dato nichts großartig passiert. Ja,
normal. Okay.
Yes. Speaking of, Klaas, du hast, du warst auch fleißig und du machst das immer ganz clever. Du verbindest quasi Arbeit und Freizeit. Das ist ja bei mir im Hockey vergleichbar. Das ist ja auch so ein bisschen Workation und für dich war es auch ein bisschen Workation und jetzt nehmen wir keinen Videopodcast auf, aber mir gegenüber sitzt ein braun gebrannter, fast rot strahlender Krebs im Tanktop und wo hast du die Sonne eingesammelt, Junge? Ich dachte, du bist so ein Grubenarbeiter wie ich.
Nee, das ist jetzt tatsächlich so ein bisschen die norddeutsche Faulenzerbräune. Wenn ich jetzt noch ein bisschen Zeit hatte, bevor es richtig in die Praxis zurückging, dann noch ein bisschen Sonne abzugreifen und auch ein bisschen die in der Sonne Bucklerbräune, muss ich auch sagen. Das hört dann aber auch manchmal auf. Jetzt habe ich es geschafft, meine, wie sagt man, Bauernbräune nur bis zum Ellenbogen, das noch ein bisschen aufzufrischen bis zu den Schultern.
Aber speaking of Bräune, du hast doch auch ein bisschen Bräune im Süden des Landes gesammelt. Was war da los?
Ja, yeah, genau. Also im Juli war ich in Regensburg. Da hatte mich Florian Hüttner, schöne Grüße an dieser Stelle. Das ist der Betreiber, einer der beiden Betreiber der Osteopathie-Schule Norddeutschland nach Süddeutschland eingeladen. Dort habe ich einen FDM-Kurs gemacht. Was ganz interessant war, ich hatte das dann mit einer Woche Familienurlaub verbunden und wurde da auch sehr gastfreundlich behandelt, muss ich sagen, sehr gut untergekommen und alles Mögliche wurde da für mich geregelt, sodass ich dann mehr oder weniger nur den Kursus geben musste und das war ganz schön, mal rauszukommen, mal was anderes zu sehen, da ist ja auch direkt Donaustauf und da ist ja auch dieser Kollege Klaus Eder und so und bin da jetzt nicht vorbeigeschaut als Groupie oder so, war irgendwie ein ganz interessanter Zufall. Und bei den Teilnehmern, die auch hauptsächlich aus Süddeutschland kamen, manche kamen aus dem Allgäu, die meisten aber auch aus Bayern, war eine dabei, die hatte den Kurs gebucht, hat gesehen, ah cool, FDM wollte ich ja schon mal machen, hat sich angemeldet und hat dann mal geguckt, wer ist denn eigentlich der Dozent, hat dann gesehen, ja, so der und der. Und, das ist Norddeutscher. Norddeutscher, die muss ich erstmal verstehen, die Norddeutschen. Hat dann gesehen, dass wir einen Podcast haben, hat den Podcast gehört, um klarzustellen, dass sie es auch versteht. Ne? Ja. Normalerweise denkt man andersrum, wenn die Hochdeutschen, sogenannten Hochdeutschen, Norddeutschen, genau, wenn die nach Süddeutschland gehen, dass die dann nicht verstehen, was sehr gut funktionierte. Das ging, außer so ein paar Sachen, ging eigentlich ganz gut. Aber man muss auch manchmal beachten, dass auch wir Norddeutschen nicht immer so gut zu verstehen sind. Das habe ich schon häufiger mal gehört, dass Leute sagten, nördlich von Hannover, da nuscheln die sich so ein zurecht und verschlucken irgendwelche Silben. Also das wird mir auf jeden Fall häufiger vorgeworfen in der Praxis. Und für den Podcast bemühe ich mich natürlich, nicht zu viele Silben zu verschlucken. Das fand ich ganz, ganz lustig, dass sie sich auch andersrum vorbereiten mussten.
Spannend. Und haben die ganze Zeit bayerisch gesprochen?
Ja, freilich, ja.
Freilich.
Ja, genau.
Gut, gab es denn zum Frühstück auch schon eine Maß oder wie sieht's aus?
Nee, gab's nicht. Nee. Ich war, was das angeht, ein bisschen zurückhaltend im Urlaub. Ich habe immer meine Phasen on-off mit Alkohol und solchen Sachen. Da war ich nicht so viel unterwegs, was das angeht. Aber du willst Schweinshaxe mit Knödel und Soße. Du kriegst Schweinshaxe mit Knödel und Soße in Bayern.
Mit Röscherkruste.
Ja, Schäufle, alles Mögliche drunter und drüber. Biergarten in der Sonne. Dieser Biergarten, jener Biergarten. Das ist schon nicht schlecht.
Schon Lebensqualität.
Gar nicht so teuer, auch teilweise mit in der Stadt. Das irgendwie war schon immer so, dass es da auch ein bisschen günstiger ist, selbst wenn es richtig lecker ist.
Lecker.
Ja, das haben die auf jeden Fall.
Schönes Ding, Regensburg. Ja, ich glaube, ich kenne die Stadt persönlich nicht. Ich habe hier schon mit norddeutschen Insekten zu kämpfen. Ich war jetzt gestern einmal an einem Ausläufer der Elbe, die doofe Elbe, und habe mir sofort zwei Bremsenbisse oder Stiche eingehandelt. Das passiert mir jedes Jahr, dass ich zielsicher von irgendwelchen Bremsen attackiert werde. Jetzt habe ich so richtig dicke Flatschen am Arm und es juckt und es nervt. Es geht mir alles
Wenn das Kick. Stadtkind einmal kurz in die Natur geht.
Kann doch nicht wahr sein, was da los? Von daher, ich glaube, Regensburg, ihr müsst noch ein bisschen auf mich warten, es sei denn, da wird mit Monsanto oder anderen Chemiedüngern alles platt gemacht. Und so ein Städter wie ich kann da demnächst auch ein bisschen laufen. Ja, aber Triggerbänder, Hernete, Triggerpunkte und dergleichen funktionieren bei den Bayern ähnlich wie bei uns in Norddeutschland.
Ja, das ist ja mal das Schöne. Selbst wenn man sich sprachlich nicht verstehen würde, körpersprachlich, FDM-technisch, versteht man sich da sehr schnell. Da sind eigentlich wenige Worte notwendig, dafür mehr so Körpersprache, Palpationsempfinden, ordentliche Techniken. Und das läuft, ja.
Gut.
Ja. Was auch noch städtisch dabei war, jetzt gerade, also vorgestern bin ich mit meinem Dry-Needling-Kurs in Hamburg fertig geworden. Da hatte ich mitten in der Hamburger City mir Räume gemietet und einen Dry-Needling-Kurs für Osteopathinnen und Osteopathen abgehalten. Da waren es dann tatsächlich 34 Grad in der City. Fuck me, das war echt ein bisschen wild. Halt nicht, aber auch irgendwie außen, man konnte die Fenster nicht so richtig aufmachen, nur so auf Kipp, und dann hat da die Sonne drauf geballert und dann alle Menschen in diesem Raum und dann halt immer Nadel rein, Nadel raus, hier gucken, da gucken und so. Und ich bin dann halt immer so ein bisschen im Extrem, nicht im Extremmodus, aber steht ein bisschen unter Strom als Dozent. Da kannst du auch schon mal Sachen aushalten und wegstecken, die sonst, wo du irgendwie ein bisschen durchhängen würdest. Aber wenn du da so ein bisschen Adrenalin stehst, so vorne, hat alles gut geklappt. Aber es ist auch niemand kollabiert, muss ich sagen. Das ist auch schon mal gut. Und sind auch alle bis zum Ende geblieben. Und der zweite Tag war dann schon ganz okay. Da waren es irgendwie 27 Grad. Das war ganz gut.
Gehen denn bei den Kursen dann durchaus mal Leute so ein bisschen down, weil die vegetativ angefasst sind von dem ganzen Stechen?
Also down nicht. Also habe ich zumindest noch nicht erlebt. Also mir ist einmal jemand
ohnmächtig
geworden. nicht gestorben, aber irgendwann ist meine Praktikantin, die ich an der Hand genadelt habe, wollte das nur so ganz kurz zeigen und muss ich sagen, nachhinein fahrlässig von mir, da nicht auf alles ganz genau zu achten. Da hatte ich eine Narbe in der Hand genadelt und die ist dann kurz ohnmächtig geworden.
Ah, ja.
Haben wir sie wieder Beinchen hoch, dann war auch wieder alles okay. Aber dabei ist sowas jetzt noch nicht passiert. Was halt dann manchmal ist, wenn es schmerzhaft ist, reagieren die Leute vegetativ, ne? Und dann kommt halt zu dem Schwitzen durch die Hitze, kommt dann auch der kalte Schweiß dazu. Das gab es so ein, zwei Mal.
Ja, okay.
Und keinen Pneumothorax ausgelöst.
Stark.
Nicht schlecht, ne?
Tage ohne Pneumothorax auslösen.
Sind gute Tage, ne?
Eins.
Ja.
Ja, nee, gut.
Das hatte sehr viel Spaß gemacht, auch der Kurs. Also beides hat wirklich viel Spaß gemacht, sowohl in Bayern als auch jetzt in Hamburg. Aber jetzt zuletzt in Hamburg war es ganz cool, weil es unter den Teilnehmern bis auf zwei auch alles Osteopathen waren. Die waren sehr gut ausgebildet und bis auf zwei waren auch alle Heilpraktiker. Das heißt, die durften das machen. Es waren auch welche dabei, die hatten schon mal einen Dry-Needling-Kurs gemacht. Der entweder bei dem einen schon sehr lange her war, bei den anderen, die waren nicht so ganz zufrieden damit. Ich hoffe natürlich, dass ich da jetzt was Besseres abgeliefert habe. Und ich finde es immer schwierig, wenn so ein Profizeug wie Dry Needling, wenn das halt dann irgendwie so von Leuten gezeigt wird, die dann noch nicht mal richtig zugucken, wenn die Teilnehmer dann anfangen rumzuprobieren. Oder irgendwelche Sachen zeigen, irgendwelche Techniken zeigen, die eigentlich wirklich nicht safe sind, weil Safety steht bei der Geschichte auf jeden Fall ziemlich weit oben. Deswegen, ja, hat es mich einerseits gefreut, wenn die Leute noch was gelernt haben, obwohl sie es eigentlich schon könnten. Aber immer mal wieder denke ich auch, was für Leute auch manchmal so da rumlaufen und irgendwie so Sachen verbreiten.
Ich hoffe, Ja, das denken die über dich auch, aber...
Das ist die Gefahr, dass man selber halt auch dazu gehört.
Das ist so, wenn du dich nach vorne stellst, bist du angreifbar, das ist das Problem.
Ja, ja.
Ja, da gehst du ein gewisses Risiko ein. Ein gewisses Risiko bin ich auch eingegangen in meiner Expertise oder mit meiner Reputation. Und zwar habe ich einen Patienten, ich würde sagen Anfang 30, so schulterlange, lockige Haare, immer Vans-Schuhe an, Skateboardfahrer, so ein richtig zotteliger Typ, den sehe ich immer auf allen möglichen Skatepunk-Konzerten, laufen uns über den Weg oder sind mitten im Moshpit auf einmal nebeneinander, ist immer ganz witzig. Und jetzt kam er diese Woche auf Krücken zu mir in die Praxis, hatte eine Don Joy-Schiene um und sagte, Dennis, ich brauche deinen Rat. Und dann habe ich ihn auf die Bank geholt, habe mir seine Story erzählen lassen und er sagte, du wirst lachen. Aber ich war beim Ruhrpott-Rodeo und war da im Moshpit und irgendjemand hat mich von hinten ins Knie getreten. Der Unterschenkel stand noch fest, ich habe das Knie verdreht und es tat mega weh, aber ich war auch schon ein bisschen betrunken und Adrenalin war da. Dann habe ich einfach weiter getanzt und hatte ein gutes Konzert und am nächsten Tag, als ich aus dem Zelt gekrabbelt bin, hatte ich doppelt so dickes Knie wie am Tag davor und dann dachte ich so, scheiße. Hab dann schnell wieder Bier getrunken und das Festival wieder zu Ende gemacht. Bin dann damit zum Arzt gegangen, zum Orthopäden. Der Orthopäde hat sich das angeguckt, hat gesagt, ah, ist die Kapsel gerissen, ist nicht so schlimm, geh mal wieder weg. Und fühlte sich aber irgendwie noch ein bisschen komisch an. Dann war er bei uns in der Praxis bei meinem Kollegen und hat sich behandeln lassen und es fühlte sich danach wieder richtig gut an. Also da waren jetzt auch schon ein paar Tage vergangen, die Schwellung war schon ein bisschen rausgegangen und so und mein Kollege hatte das Gewebe dann halt scheinbar so bearbeitet, dass er ein richtig gutes Gefühl hatte. Und dann war er
auf dem nächsten Konzert.
Beim Junggesellenabschied beim Canyoning und ist sieben Meter runter ins Wasser gesprungen und so. Ja, fühlte sich alles ganz machbar an, okay. Aber komischerweise ist das Knie dann danach wieder angeschwollen und dann war er bei einem anderen Orthopäden, der hat dann gesagt, okay, wir machen jetzt mal ein MRT und es kam dann dabei raus, hinteres Kreuzband ganz stark gezerrt, Hinterhorn, Innenmeniskus eingerissen und was hatte er noch? Warte mal. Ach so, und eine Impressionsfraktur mit Bone Bruise im Schienbeinkopf. So, und dann ist er mit Orthese versorgt worden, hat Krücken in die Hand bekommen und dann hat aber auch niemand mehr mit ihm gesprochen oder ihm gesagt, was er damit anfangen soll, sondern so ist er dann wieder auf die Tür auf die Straße geschickt worden und dann ist er damit losgewackelt und dann hat er sich einen Termin bei mir gebucht, was leider Gottes dann auch immer ein bisschen Vorlauf bedarf und er sagte, Dennis, heute ist Montag. Ich heirate am Freitag. Glaubst du, wir kriegen das heute hin, dass ich bei meiner Hochzeit ohne Krücken zum Altar gehen kann und vielleicht noch einen Hochzeitstanz machen kann? Und ich dachte mir schon so, oh Bro, Alter, was verlangst du von mir? Und habe mir dann den Befund nochmal genau angeschaut und habe mich ehrlicherweise gefragt, warum die überhaupt diese Don Joy-Schiene da verpasst haben. Also wegen der Kreuzbandzerrung, aber eigentlich hätte man ihm jetzt sagen sollen, entlaste mal eine ganze Weile aufgrund des Knochenbruches und des Hinterhorneinrisses, aber ist nicht passiert und dann habe ich ihm, und er lief in so einem ganz beschissenen Dreipunktgang heißt es, glaube ich. Also er hat wirklich beide Stützen nach vorne genommen und beide Beine hinterher geschwungen, wie jemand, der es halt nie erklärt bekommen hat. So, ne? Und dann habe ich ihm erstmal die verschiedenen Gangarten und die verschiedenen Intensitäten der Schrittabfolgen erklärt und gesagt, er soll jetzt erstmal versuchen, ein bisschen Teilbelastung reinzubringen. Und wenn das funktioniert, dann ein bisschen Kreuzgang. Und dann hat er mir versprochen, dass seine Mutter, die führt ihn zum Altar. Ich habe ihm gesagt, deine Mutter soll dich ein bisschen stützen, dass du ein bisschen stabil läufst. Und er sagte, ja, ich habe schon ausprobiert, ich habe so eine weite Hochzeitshose, da passt meine Don Joy-Schiene drunter, also die kann ich auch tragen. Ja, genau. Ist schon mal okay, gut. Und dann sagte ich so, ja, mit Hochzeitstanz, also das Risiko ist halt, dass dieser Knochenbruch noch weiter einbricht. Das kann ich 0,0 einschätzen, wie stabil das halt ist. aber in Gottes Namen, und ich bin eher so ein Typ, der auch mal sagt, probier es halt aus und dann wissen wir hinterher, ob es geklappt hat. Ja. Und dann versuchst du halt in der Mitte so ein bisschen zu schwufen, packst jetzt keinen Tango Argentino aufs Parkett vielleicht und dann wird das schon werden. Und er sagte so, ja, habe ich mir auch gedacht. Ich habe nur ein bisschen Schiss, wenn ich hinterher so viel Bier getrunken habe, dass mir das Knie wieder egal ist und ich wieder tanze auf dem Dancefloor. Ja. Und dass es dann irgendwie komplett wegknickt. Und dann haben wir kurz darüber philosophiert, ob ich mit auf die Hochzeit komme und eine Behandlungsbank in die Ecke packe. Und er sagte, also riss die Augen auf und sagte, Dennis, wenn du mir das anbietest, dann sage ich auf jeden Fall ja. Habe ich dann aber nicht getan, weil ich mich da nicht einsneaken wollte und keine Zeit hatte. Whatever. Okay. Auf jeden Fall bin ich mal gespannt. Ich werde ihn jetzt anmorsen, ob es gehalten hat. Und dazu kommt auch noch, dass seine Partnerin im achten Monat schwanger ist und gerade komplett zu Hause den ganzen Haushalt schmeißt, so mit hochschwangerem Bauch und so. Und er sagt, es ist alles scheiße. Es darf auf keinen Fall schlechter werden. In einem Monat werde ich Vater. Also, wirklich. Legende, der Typ. Wirklich eine von vielen Legenden, die so im Leben einfach das Leben Volley nehmen und dann mal gucken, was so passiert.
Ich hatte auf jeden Fall diese Woche auch eine Patientin, die auch immer so fordernd war. Die hatte ich vor vielen Jahren mal behandelt. Ich sage jetzt mal fünf, sechs Jahre oder so. Und hat mir dann auch erzählt, was ihre Probleme in den letzten Jahren so waren und dass halt viele Sachen immer schlechter wurden auch irgendwie so, ne? Oder irgendwie hier und da und dann hat ihr das nicht gefallen, ist schlechter geworden. Und dann hat sie irgendwie auch während der Behandlung oder auch schon vor der Behandlung gesagt, es darf auf keinen Fall schlechter werden und so, ne? Und ich so, ne? Und ist ja auch immer mein Spruch, man muss auch was investieren und auch was riskieren, so um halt auch Fortschritte zu haben.
Und das ist auch nicht planbar, ob es schlechter wird oder besser wird.
Genau, weil auch wenn man halt mit Samtpfoten rangeht, auch das kann ja erstmal auch schlechter werden und so, ne? Wenn man irgendwie die Kompensation oder so falsch einschätzt oder wie auch immer. Ja, also dieses Unterdrucksetzen ist so eine Sache, auf die ich eigentlich nicht ganz so stehe.
Ja, aber ich muss einfach kontern und sagen, wir können es jetzt ausprobieren, ich kann es dir nicht garantieren. Wenn du das Risiko nicht eingehen willst, bitteschön, das war's.
Ja.
So, alles gut. Also solche PatientInnen kenne ich natürlich auch. Und meiner Meinung nach hängt es dann immer komplett daran, ob man eine gute Kommunikation macht und den Patienten immer wieder fragst, ist das okay, wenn wir das jetzt hier gerade so halten und machen und dann wägen die immer ab, ja, nein, nein. Und meistens kommt dann immer ja und dann ist irgendwann die Stunde vorbei und dann haben sie eigentlich die ganze Stunde ihre Einwilligungen gegeben und können sich jetzt nicht großartig beschweren, wenn es eine Behandlungsreaktion gibt, aber ja, das ist bei mir auch ein bisschen weniger geworden mit diesen Behandlungsreaktionen. Ich weiß noch, in den ersten Jahren unseres Podcasts habe ich schon auch noch ein paar andere Abenteuer gehabt. Toi, 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 ich klopfe auf Holz.
Auch du entwickeltest dich weiter.
Dass das jetzt nicht gejinxt ist. Ich will bald in den Sommerurlaub gehen. Ich habe keinen Bock, vorher nochmal so einen kopfzerbrechenden Hardcore-Fall zu haben. Bleib weg. Wir machen nur noch Prävention bei mir in der Praxis.
Ja. Stimmt, genau. Das ist halt die nächste Option, nur noch Prävention zu machen und nur noch auf Nummer sicher alles zu machen.
Beziehungsweise auf Nummer sicher gehen kann man, wenn man sanfte Techniken anwendet. Und einer der Veteranen der sanften Techniken ist von uns gegangen. Fred Mitchell ist verstorben. Und zwar Junior eigentlich, ne? Es gab ja Senior und Junior hat es fortgeführt, aber Senior ist schon lange nicht mehr und Junior ist auch verstorben. Und was hat Fred Mitchell davon, lieber Klaas?
Die Muscle Energy Techniques, die Muskelenergietechniken, die wir
kurz
so hauptsächlich verwenden. MET, genau. Die fester Bestandteil seit vielen Jahrzehnten der Osteopathie sind. Also kein irgendwie ausgelagertes Modell oder irgendwas, sondern seit langer Zeit mit dabei sind. Wo ein bisschen so diese Tradition gebrochen wurde, weil wir halt die Aktivität des Patienten genommen haben. Also mal Muskelenergie heißt, wir spannen leicht dagegen und lassen den Patienten leicht arbeiten. Und die Kraft, die der Patient halt aufwendet, wird halt genutzt, um Gelenke zu mobilisieren hauptsächlich. Oder Muskeln zu detonisieren. Aber das, was Mitchell Senior und Junior gemacht haben, war ja auch nicht nur die Technik halt irgendwie einfach anzuwenden, sondern halt ganz explizit, ganz gezielt, um Gelenke zu bewegen. Und Unter anderem haben die ja auch, ich meine, dass die Aufgabe von Fred Lockwood Mitchell Jr. es war, diese Techniken, die so ein bisschen systematisch aufzuarbeiten und halt eben auch biomechanisch aufzubereiten. Also die, meines Wissens nach gehen die ganzen Beckenmodelle, Beckenachsen mit links, links, rechts, links, rechts, rechts, Sakrum und so weiter auch auf ihn oder auf die beiden zurück. Und das wird nämlich manchmal so ein bisschen missverstanden, ist mein Eindruck, dass es halt darum geht, einfach den Muskel zu detonisieren, wenn wir den halt einfach anspannen lassen und dann in die Streckung gehen. Aber das ist so eine Sache, die dem auf jeden Fall den beiden zugeschrieben werden.
Hm. Jetzt nochmal, um auch die nicht-therapeutischen HörerInnen abzuholen. Also die Idee ist, du hast eine Bewegungseinschränkung, eine Restriktion zum Beispiel im Kniegelenk und gehst als Therapeut mit dem Patienten passiv an das Ende der Beweglichkeit, lässt dann in die Gegenrichtung sanft anspannen. Man hält ein wenig als Therapeut dagegen, dass keine Bewegung stattfindet. Dann spricht man von sogenannter Isometrie, das ist Muskelanspannung ohne Bewegung. Und das hält man, wie lange, 7 bis 10 Sekunden, würde ich jetzt mal sagen, und sagt dem Patienten dann bitte locker lassen. Und als Therapeut versucht man in dieser Phase des Lockerlassens ein bisschen weiter in die eingeschränkte Bewegung des Kniegelenks zu gehen, in diesem Fall, und nutzt dadurch verschiedene Systeme im menschlichen Körper. Zum einen die Refraktärzeit, das heißt, wenn ein Muskel einmal angesteuert und angespannt wurde, dann eine Pause entsteht, kann er so schnell nicht nochmal angespannt werden. Das heißt, etwaige muskuläre Widerstände werden überwunden. Gleichzeitig hat es einen Einfluss auf den Golgi-Sehnenapparat, also was Zugbelastung und propriozeptive Faktoren im Körper da ran hindert, die Bewegung anzugehen, die werden kurzfristig überbrückt und dadurch ist es tatsächlich manchmal machbar, ein paar Grad Bewegung mehr rauszuholen. Und das Schöne daran ist, dass man das an ziemlich vielen Körperteilen anwenden kann und den Patienten halt immer wieder mit an Bord holt, dadurch eine ganz gute Compliance hat, weil der Patient auch mitgestalten kann und das Gefühl hat, was dazu beizutragen, was für den Behandlungserfolg manchmal ganz, ganz wertvoll ist, beziehungsweise was auch so ein bisschen bei Angst vor Schmerzen hilft, so ein bisschen selber das Zepter in die Hand zu nehmen, wie intensiv möchte ich das jetzt ganz gerne haben. Aus meiner persönlichen Sicht ein bisschen Negativpunkt ist, dass das manchmal nicht so nachhaltig bleibt, auch wenn man kurzfristig ein Stückchen weiterkommt, inwieweit diese Techniken dann oder dieses erworbene Bewegungsausmaß wirklich nachhaltig integriert bleibt, das sei mal dahingestellt. Ich glaube, da braucht es dann meiner Meinung nach noch ein paar auch passive Maßnahmen zur Mobilisierung, je nachdem, was jetzt auch dazu führt, was die Beweglichkeit eingeschränkt hat. Aber alles in allem eine schöne Technik, wird häufig so als Einsteigertechnik für junge Therapeutinnen und Therapeuten angepriesen, weil es jetzt nicht so ganz kompliziert, das auszuführen, wenn man das Prinzip einmal verstanden hat. Das Risiko, irgendwas kaputt zu machen, ist relativ gering und man hat irgendwie ein Gefühl, durch sein Tun auch relativ zügig zu einem Ziel zu kommen.
Hm, ja, kann man so sagen. Wo rankt eher so persönlich in deinem Osteopathen-Olymp? Also wenn du mal so guckst, welche Leute für dich irgendwie Koryphäen sind oder waren oder beziehungsweise welche Techniken oder welche Verfahren dich irgendwie beeinflusst haben?
Spannend, das könnten wir mal tatsächlich als Kategorie uns vornehmen und einen eigenen Olymp kreieren.
Ja.
Richtig prägend ist es für mich nicht und ehrlicherweise wende ich es kaum in meiner derzeitigen Arbeit an. Das habe ich früher als Physiotherapeut viel gemacht. Also Sherrington-Techniken ist ja vergleichbar auch. Da gibt's ja noch verschiedene Ausgangsstellungen oder
postisometrische Relaxation, genau, hat ja auch Überschneidungen da.
Genau, genau. Ich glaube, wie es halt immer so ist, ganz wichtige Wurzel in einem Wurzelwerk aus ganz vielen Menschen, die irgendwann Pionierarbeit geleistet haben, aktuell in meinem persönlichen therapeutischen Leben aber kein großer Impact. Von daher ist er nicht auf meinem Top-3-Treppchen, sagen wir es mal so.
Ja.
So, aber honorable Mention.
Ja, genau. Ja, sehe ich sehr ähnlich. Ich habe das früher auch häufiger gemacht. Ist halt der klassische Kanon der osteopathischen Techniken. Ich weiß, dass einige Leute das an der Wirbelsäule besonders gern machen. Gerade da mache ich es eigentlich gar nicht so besonders gerne. Also ich habe es früher viel am Knie gemacht auch. Schulter manchmal, aber Becken schon auch. Also gerade so anterior, posterior. Da würde ich sagen, wenn ich es heutzutage noch mache, dann mache ich es in der Regel am Becken.
Und, okay.
Ja, ich weiß, dass einige das auch sehr gut anwenden an den Rippen, an der Halswirbelsäule auch. Ja, für mich.
Finger mache ich ganz gerne mal irgendwie.
Finger?
So Extremitäten, wenn die verletzt waren, operiert wurden oder sowas irgendwie. Okay. Das können die Leute immer ganz gut mitmachen.
Okay. Interessant, ich glaube, da hast du dir wahrscheinlich eher eine Freestyle-Technik ausgedacht als eine Mitchell-Technik.
Jakobstechnik,
ja. Ja, das sowieso. Ja. Nee, genau. Ja, eine quasi der großen Legenden hat ja mit seinem Vater zusammen diverse Bücher geschrieben und so. Für mich auf jeden Fall einer der großen, aber nichts, was mich jetzt so persönlich so stark geprägt hat oder wo ich sage, ich meine, wir beide kannten ihn ja nicht persönlich oder ich habe auch nur so ein, zwei kennengelernt, die irgendwie mal bei ihm was gelernt hatten so ein bisschen. Das ist natürlich nochmal was anderes, wenn du da halt wirklich stärker beeinflusst bist, direkt oder indirekt und so. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall eine so eine Sache und immer wieder mein Spruch, wenn ihr irgendwelche alten Legenden erleben wollt, die noch leben und die auch noch unterrichten, dann seht mal zu, dass ihr da irgendwo rankommt, weil irgendwann kann das zu spät sein.
So, Klaas. Und schon hast du deinen Kurs wieder voll gemacht.
Die sind hoffentlich noch ein paar Jahre beschieden auf dieser
Erde. Ja. Ja, Mitchell-Techniken, Evidenz ist auch so eine Sache. Die einen sagen, ja, ist ganz gut belegt. Die anderen sagen, oh, da gibt's aber solche und solche studentischen Lagen zu, inwieweit das jetzt wirkt. Und vor allen Dingen die Wirkweise ist noch sehr umstritten. Man weiß gar nicht ganz genau, was da jetzt immer im Einzelnen ist. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich auch immer von Fall zu Fall ein bisschen unterschiedlich und von Patient zu Patient etwas unterschiedlich. Aber hat sich als allgemein etablierte Technik seinen Weg ins Curriculum der Osteopathie-Ausbildung und der Physio-Ausbildung, glaube ich, auch erwirtschaftet. Somit rest in peace, Fred Mitchell. Ja, wollen wir mal sehen, inwieweit mir das jetzt noch um die Ohren fliegt, dass ich sage, dass ich das nicht so häufig mache. Vielleicht brauche ich es nächste Woche gerade wieder und bin jetzt wieder erinnert daran, an die Basics. So ja. Kann es manchmal sein. Ist ähnlich wie mit Strain, Counter-Strain. Ist ja auch, gibt ja Leute, die feiern es bis mappen. Ich mache es ein wenig.
Ja. Also auch Strength Counter Strength würde ich ein bisschen mit zu diesen Techniken zuzählen, die ich irgendwie anfangs mal ganz cool fand. Hatte ich auch das ein oder andere Seminar zu dem Thema, wo ich dachte, irgendwie geil. Und dann hat sich das so langsam rausgeschlichen aus meinem Behandlungsrepertoire. Und wie das halt so ist, man muss auf jeden Fall den ganzen Sachen eine Chance geben, das erstmal alles anzuwenden. Und dann sieht man ja, kann ich damit gut arbeiten? Habe ich damit Erfolge? Habe ich keine Erfolge? Bin ich dafür geduldig genug? Vielleicht zu ungeduldig? Muss ich da halt auch erstmal wirklich Technik mir erarbeiten. Ne? Viele Sachen sind ja auch nicht von heute auf morgen zu erlernen, sondern da braucht es halt dann einfach eine längere Zeit. Das ist ja egal, ob es jetzt das Palpieren von Triggerpunkten ist oder mit der Nadel zu arbeiten oder halt das Manipulieren von Gelenken oder einen vernünftigen BLT zu machen oder einen so diesen Strain-Counter-Strain-Schmerzpunkt, den halt von einer 10 auf eine 2 oder 1 oder 3 oder so zu reduzieren. Das sind ja alles Skills und das muss man sich auch erarbeiten. Das finde ich aber auch ganz gut, dass man sich halt einfach immer noch auch in den Sachen, die man schon gelernt hat, auch noch weiter wieder, naja, sich das verfestigen kann. Ich hatte auch diese Woche nochmal wieder so Gespräche auch mit den Fortbildungsteilnehmern, wenn so immer die Sprache darauf kommt, was für Fortbildung empfiehlst du, das ist ja auch immer so. Und ich sage ja auch ganz gerne, ich habe jetzt irgendwie in den, warte mal, 7, 8 Jahren, in denen ich jetzt Osteopath bin, glaube ich, habe ich 2 oder 3 Fortbildungen gemacht. Also eine in 3 Jahren so ungefähr. Ich habe sehr viel gelernt in diesen 7, 8 Jahren, seitdem ich fertig bin. Sehr, sehr viel gelernt. Ich würde überhaupt nicht, habe mich sehr stark weiterentwickelt irgendwie. Aber das meiste habe ich nicht dadurch gelernt, dass ich irgendwelche Fortbildungen gesucht habe, sondern mich halt mit Kollegen ausgetauscht habe oder auch selber unterrichtet habe. Dadurch habe ich viel gelernt. Also dieses ganze Fortbildungsbesuche ist so eine Sache. Unter anderem auch irgendwie, weil manchmal auch Menschen dann gerade fertig sind mit der Ausbildung, gerade auch wenn die das so jünger in der Vollzeit machen, und dann besuchen die irgendwie 6 Fortbildungen im Jahr. Also jeden zweiten Monat wird auf eine Fortbildung gegangen. Und dann sind die ein Jahr im Job gerade fertig, sage ich mal Mitte 20, und haben halt eine Latte an Fortbildungen, die auf jeden Fall weitergeht als unsere beiden zusammengerechnet. Was einerseits auch cool ist, ne? Also du musst ja auch Erfahrungen sammeln und es ist ja auch schön, von Leuten was zu lernen. Aber ja, mein Weg ist das nicht. Und irgendwie auch viele der Sachen, man vergisst ja auch so sau viel wieder. Und es ist, ich merke das immer wieder. Ah, nochmal wieder, das hast du mal gemacht, das hast du mal gelernt. Dann nochmal wieder vielleicht die Unterlagen rausholen oder nochmal zu schauen, wie kann man das anwenden. Und dann kommt man vielleicht nochmal wieder auf den Trichter und beginnt wieder mit Sachen, denen man eigentlich schon keine Chance mehr gegeben hatte. Und ist dann auf einmal wieder, ah, das hatten die also damals damit gemeint. Und ich war einfach nur zu doof oder zu erfahren oder irgendwie zu sonst was dazu, um damit halt richtige Erfolge zu feiern.
Ja, ja, ist absolutes Therapeutenphänomen. Therapeuten sitzen auch einfach gerne da und lassen sich berieseln, wollen sich weiterentwickeln, hören zu. Zum Teil aus der Sorge, nicht gut genug zu sein, zum Teil einfach aus Interesse, weil sie an einigen Stellen nicht weiterkommen oder weil sie was Neues erleben wollen oder weil sie spezialisieren wollen. Es gibt ja dann auch schon viele postgraduierte Sachen, die jetzt in eine spezielle Richtung gehen, wie zum Beispiel Gyn-Fortbildung. Da kenne ich auch Kolleginnen und Kollegen, die 4, 5, 6 Mal zu einer Gyn-Fortbildung gegangen sind, nur um in mehr oder weniger dem einen und demselben Thema aus verschiedenen Perspektiven nochmal was sich anzuhören. Und ja, ich glaube, dann steht der Tropfen, führt dann dazu, dass der Stein insoweit ausgehöhlt wird. Jetzt passt mein Bild nicht so sehr. Ja, dass sich das fast füllt, sagen wir es mal so. Und man hinter dann aus dem Vollen schöpfen kann. Jetzt habe ich den Boden gemacht. Und einerseits sind wir berufspolitisch, wenn wir in einem Berufsverband sind, auch verpflichtet, Fortbildungspunkte zu sammeln. Also wir müssen uns dem ja damit beschäftigen, um up-to-date zu bleiben. Das finde ich auch okay. Sonst sitzt du da nach 50 Jahren als Therapeut und hast immer noch eine Technik, die mittlerweile schon gar keiner mehr anwendet, weil schon längst überholt oder als komplett gefährlich abgestempelt oder wie auch immer. Aber wenn du die Augen verschließt, merkst du halt auch nicht, was so passiert. Und gleichzeitig, ja, ich glaube, jeder Therapeut sucht auch nochmal so nach einer inneren Therapie oder lässt sich dann auch so ein bisschen in so einem Kurs therapieren und fallen und ist gerne mit Gleichgesinnten unterwegs. Und da wir sonst eigentlich relativ viele Einzelkämpferinnen, Einzelkämpfer sind, genießen es einige auch einfach in der Gruppe zu sein und hinterher nochmal sich auszutauschen oder sonst wie was zu machen. Und dann ist es manchmal auch egal, ob das jetzt ein Kieferkurs ist oder was weiß ich, ein Kurs über Lymphdrainage oder Psychologie. Manchmal ist es einfach das Event, was auch gerne genommen wird. Das habe ich schon ein paar Mal gehört auch.
Ja, auf jeden Fall. Und da hatte mir eine Teilnehmerin vom Kurs auch nochmal gesagt, ich habe euren Podcast entdeckt. Danke, danke, danke. Weil die sich nämlich auch wirklich als Alleinkämpferin ansieht, weil sie in einer Region arbeitet, wo es niemanden gibt, der wie sie arbeitet. So.
Ah, okay.
Ärzte nicht so richtig, Physios nicht so richtig, die selber auch Physio, Osteopathen halt. Und Osteopathen hatte sie immer was ganz anderes im Kopf, was die halt so irgendwie machen. Und deswegen war so diese, das, was wir machen, ein bisschen handfestere Arbeit, ein bisschen konkretere, fassbarere, nahbarere Art und Weise, mit den Händen zu arbeiten, mit den Menschen zu arbeiten, das hat sie halt mehr abgeholt und dachte, Gott sei Dank, ich dachte schon, ich spinne, weil ich halt irgendwie immer denke, die anderen spinnen so ungefähr oder was machen die da? Und das finde ich auch ganz cool. Das hat mich sehr gefreut, so ein Feedback zum Podcast zu kriegen, dass das halt manche Leute daran auch unterstützt und irgendwie auch bestärkt, dass das, was sie machen, halt irgendwie cool ist. So.
Und nochmal zum Thema Fortbildung oder was man schon mal gelernt hat und alles wieder vergessen hat. Ich glaube, am Ende des Tages arbeitest du nicht so und ich auch nicht so, dass wir sagen, okay, jetzt wende ich Technik XY an und als nächstes widme ich mich jetzt dieser Technik, sondern es fließt alles ineinander und man hat einfach einen Erfahrungsschatz, den man mit jeder Fortbildung oder mit jedem Kurs oder einfach auch mit jedem Patienten erweitert. Und manchmal frage ich mich, wenn ich so Revue passieren lasse, wie ich jetzt einen Menschen behandelt habe, der dann hinterher sagt, boah, es hat mir total geholfen, und dann frage ich mich immer, was habe ich denn eigentlich gemacht? Ich gehe da jetzt gar nicht so verkopft dran und sage, jetzt mache ich Schublade mit den Techniken 1 auf und danach gehe ich an die Schublade Nummer 3, sondern ich fühle und ich mache einfach und da ist eine Mischung aus sanft und aus Patientenfeedback und aus, ja, ein bisschen Faszien hier und ein bisschen was Trainierendes da und vielleicht auch mal was zur Entspannung dort und wie das jetzt alles heißt und wo ich das her habe, das steht auf einem anderen Blatt und ich glaube einfach, dass das, wovon ich mich jetzt als einzelne Säule ein bisschen distanziere, so wie Mitchell, bestimmt auch mein heutiges Tun aber entscheidend geprägt hat, weil ich gelernt habe, dass das einen Effekt haben kann oder wie das funktionieren kann. Und dann bastelt man sich, glaube ich, von Mensch zu Mensch einfach seine eigene Herangehensweise und kann das dann irgendwie Jakobstechnik oder Stechmann-Behandlung nennen. Das ist ja alles gut. Wichtig ist, dass du irgendwie zum Punkt kommst am Ende des Tages. Also ich habe noch nie eine Praxis gesehen, die gesagt hat, hier ist eine Osteopathie-Praxis und wir machen nur Mitchell-Techniken oder wir machen nur Strain-Counter-Strain. Es wird dann vielleicht mal angezeigt, dass es das auch gibt, aber das sind eher die FDMler, die Hardcore-Leute, die sagen, bei uns kommt nur Liebscham bracht oder nur FDM auf dem Tisch. Das ist dann aber auch ein bisschen limitierend eigentlich. Aber marketingmäßig steht es wieder auf einem anderen Blatt, weil einige das natürlich konkret zu suchen.
Ja.
Yes, so it is.
Auf jeden Fall. Den Osteopathie-Olymp, das machen wir mal, Dennis. Da gucken wir mal, welche Leute da reingehören. Yes. Okay. Egal, ob schon verstorben oder noch mit dabei, welche Leute uns da so inspiriert haben oder uns beeinflusst haben in unserer Technik. Ob es Osteopathen sind.
Klasse, das war natürlich
meine einzige eigene Inspiration.
Danach kommt lange nichts.
Lange niemand.
Ja, okay. Ja, gut, das machen wir. Okay.
Ja. Dann lass uns doch ein Päuschen machen.
Alright.
Bleibt dran, nach der Pause wird es spannend. Seit über 3 Jahren ist die Praxissoftware Lemniscus Sponsor unseres Knochenjob-Podcasts. Lemniscus bietet Möglichkeiten für die Praxisorganisation. Die wichtigste Hauptfunktion ist der Kalender, mit dem ihr eure Patienten organisieren könnt. Ihr könnt jeden Fall einzeln dokumentieren, abrechnen und sofort per E-Mail Rechnungen verschicken. Außerdem habt ihr die Möglichkeiten, automatische Terminerinnerungen einzustellen, so dass eure Patienten keinen Termin bei euch mehr vergessen. Super einfach ist die Abrechnung, egal ob ihr mit EC-Karte zahlt, Barrechnungen entgegennimmt oder auf Überweisungen Rechnungen erstellt. Im Kalender ist alles einfach zu organisieren. Die Patientendokumentation, Abrechnung. Mit nur wenigen Klicks habt ihr eine papierlose Rechnung per E-Mail verschickt. Falls ihr euch Sorgen machen solltet über Datenschutz, da hat Lemniscus vorgesorgt, alles datenschutzkonform und einfach zu handeln. Auch beim Thema Finanzbuchhaltung bietet Lemniscus das ganz große Kino. Dadurch habt ihr einen guten Überblick über eure Finanzen und seid auch jederzeit in der Lage, dem Finanzamt eure Kontoführung vorzuweisen. Lemniscus eignet sich für Solo-Selbstständige mit wenigen Terminen in der Woche, aber auch für große bis mittlerweile sehr große Praxen mit mehreren Mitarbeitern. Lemniscus wird euch einiges an Geld und an Zeit einsparen durch die einfache Praxisorganisation. Lemniscus bietet Hörerinnen und Hörern des Knochenjob-Podcasts die Möglichkeit, im ersten Jahr 20% der Gebühren zu sparen. Bei der Anmeldung den Gutscheincode Knochenjob eingeben, dann bekommt ihr 20% im ersten Jahr bei Lemniscus. Herzlich willkommen zurück nach der Pause im Knochenjibber-Pop-Bitcast. Dennis und Klaas sind dabei. Ab und zu sind wir ernst hier? Meistens sind wir ernst. Ab und zu machen wir aber auch absichtlich ein bisschen Spaß. Und Dennis kriegt jetzt ein kurzes, knackiges Spiel vorgesetzt von
so,
mir.
So.
Und das Spiel heißt diesmal Behandeln oder nicht behandeln.
Ah, okay.
Ich nehme so ein bisschen Bezug auf die Sachen, die du heute schon angesprochen hattest in der Folge. Mhm. Und zwar erster Patient, ein fiktiver Patient, den kennst du schon, hast du schon so ein- oder zweimal behandelt. Und der hat so Probleme, wo es richtig zur Sache gehen muss. Und falls irgendwie es Hörerinnen und Hörer gibt, die nicht wissen, wie Dennis so behandelt, ich erschrecke mich immer mal wieder darüber, wie intensiv Dennis doch in einigen Fällen, in vielen Fällen behandelt. Es kann echt unangenehm schmerzhaft sein, geht aber auch in die richtige Richtung. Mhm. Patient war ein oder zweimal da, kommt dann halt irgendwie zum nächsten Termin und du gehst so in den Aufenthaltsraum und merkst so, puh, riecht aber nach Kneipe hier. Da hat aber einer, irgendwie hat die eine krasse Fahne und dann kommt der Patient so und strahlt dich so an, lächelt dich so an. Hey Dennis, will ich umarmen? Und er hat sich einen reingestellt
Abgefahren.
Vor der Behandlung. Abgefahren. Er hat eine ordentliche Fahne und versucht das halt, meinte, ich habe mir überlegt, es gibt Menschen, die pfeifen sich eine Ibuprofen rein vor der Behandlung auch. Gibt's manchmal, so, ne, damit sie den Schmerz aushalten können und man halt Fortschritte macht. Und der hat sich halt einfach vollgetankt und kommt halt jetzt mit lockeren 1,0 Promille oder irgendwas, bisschen drunter, bisschen drüber und will jetzt von dir behandelt werden.
Ich find's witzig, und, ich würde es machen.
Ja?
Ja.
Okay.
Also, ja. Also
und würdest du ja selber auch einen reinlöten, um aufs Niveau zu kommen?
Ja, nicht, wenn ich hinter einer Rechnung stelle. Also ich habe schon durchaus Kumpels und Kumpelinen zum Feierabend mit einer Flasche Bier, wo wir uns mehr oder weniger beide einen reingestellt haben, parallel ein bisschen behandelt und dann auch schon ordentlich zugepackt. Also das ist mir durchaus geläufig. Muss man aufpassen, dass die Flaschen nicht so rund um die Bank stehen, sonst fliegen die. Aber wenn ich jetzt ein Patienten hätte, der betrunken wäre und zum offiziellen Termin bei mir wäre, zum offiziellen Termin bin ich nicht betrunken und habe ja eigentlich die Fäden in der Hand und ich wüsste jetzt nicht, was dagegen sprechen soll, den hart zu behandeln. Also im Zweifel würde er sagen, boah, geht gerade nicht oder ich muss kotzen, dann, ja. Dann würde ich ihn schnell ins Bad bringen. Und sonst würde ich ihm die Ohren lang ziehen, wenn er mir auf die Behandlungsbank kotzen würde, aber selbst gefährden oder was heißt gefährdende Techniken, aber Techniken mit einem gewissen Risiko, sagen wir mal so, spreche nichts dagegen, das alkoholisiert beim Patienten, also wenn der Patient alkoholisiert ist, anzuwenden. Wenn ich alkoholisiert wäre, würde ich das nicht tun.
Auch wenn er noch den Flachmann aufschraubt, während er auf der Behandlungsbank liegt.
So what, alles gut. Ja. Ich hätte jetzt fast gesagt, habe ich alles schon erlebt, aber so schlimm war es dann doch noch nicht.
Ja. Yeah. Ich muss sagen, also wenn ich vollkommen nüchtern bin, und ich bin bei der Arbeit in aller Regel vollkommen nüchtern, ich hatte es nicht oft, aber ich glaube, ich sag mal so dreimal, dass die Leute eine Fahne hatten.
Ah, okay.
Das finde ich schon ein bisschen, also finde ich schon unangenehm. Es kommt immer auf das Setting dran. Einmal weiß ich noch, war das um 8 Uhr morgens, junge Patientin, die hatte am Abend vorher, hatte die irgendwie Betriebsfeier oder sowas und die wollte aber den Termin nicht absagen und hatte halt irgendwie zu viel Prosecco getrunken, hat auch so eine irgendwie ganz andere Fahne, nicht so eine Stinkfahne, sondern so eine frische Prosecco-Fahne immer noch. Und das fand ich ganz lustig, fand ich ganz okay, das war jetzt nicht so nicht so wild. Und einmal hatte ich aber auch jemanden, der kam dann halt irgendwie im frühen Nachmittag und kam irgendwie auch von der Arbeit, Handwerker. Ja, und das hat dann auch irgendwie so viel gelabert und auch jetzt nicht irgendwie so, das fand ich schon echt unangenehm. Also da,
okay.
Ja, da war ich irgendwie auch kurz davor zu sagen, so, pff, nee, komm, Tisch ab und so.
Guck mal, die jungen, netten Mädels, ne, wenn die dann kommen, dann ist okay.
Ja.
So sieht's nämlich aus, lieber Carsten.
Ja, okay.
Ich hatte,
hab mich ertappt.
Eine Freundin von mir war jetzt mit ihrer Freundin zwecks deren Geburtstags bei einer Massage und die haben vorher beide eine Sportzigarette geraucht, um besonders entspannt zu sein und hatten unisono hinter das Gefühl, kaum massiert worden zu sein. Also die hätten durchaus eine intensivere Massage verkraften können und waren dann wieder auf der Straße. Und es war so ein bisschen wie im Film. Sie guckte runter und sah, dass ihre Freundin noch die Latschen aus der Praxis an hatte, so Hygienelatschen. lachte sie aus und dann guckte die andere Freundin runter, lachte auch, weil sie selber auch noch diese Latschen an hatte. Und dann sind die da verstrahlt wieder zurück und haben gesagt, wir brauchen unsere Schuhe nochmal.
Naja. Das waren anscheinend 2 Joints zu viel. Ja? Okay. Thema 2, Joints zu viel. Du machst einen Hausbesuch bei jemandem, der nicht mehr so lange zu leben hat, vermutlich. Diagnose Krebs, Lungenkrebs. Und der möchte, dass du ihn halt behandelst, ein bisschen Drainage und so weiter, ein bisschen Schmerzlähmung, sowas Gutes tun noch. Und der lässt es sich nicht nehmen, zu rauchen die ganze Zeit. Und während du halt da deine halbe bis dreiviertel Stunde, macht er sich eine nach der anderen an. Die eine ist noch nicht mehr aus und damit zündet er sich die nächste an und es stinkt die Bude. Ja, behandeln, ja, nein. Und sagst du ihm, ob er das mal sein lassen kann mit dem Rauchen oder lässt du ihn einfach gewähren und du genießt ja das passive Rauchen?
würde ich mal, also jetzt aus der Hüfte geschossen, würde ich sagen, go for it, Junge, wenn du kurz vorm Sterben bist und das ist dein Wunsch, let's do this. Also das halte ich wohl mal aus, irgendwie in so einem verrauchten Raum zu sein. Also ich habe meine halbe junge Erwachsenenzeit in der Kneipe verbracht, wo noch früher geraucht werden durfte. Also da würde mich diese Behandlung auch nicht mehr cashen. Ich hatte auch mal die Story, die jeder Therapeut schon mal gehört hat, dass ich im Krankenhaus gearbeitet habe und den intubierten Patienten behandelt habe, der mir dann sagte, Junge, du machst jetzt eine Zigarette an und raust deinen Rauch in meinen Tubus rein, damit ich was zu rauchen kriege. Dem habe ich mich verweigert, weil ich halt natürlich auch nicht in diesen Räumen rauchen konnte, so irgendwie, und zu der Zeit auch gar nicht geraucht habe und auch immer noch nicht rauche. Von daher ging das nicht klar, aber wenn dieser Mensch dann noch ein paar Tage zu leben hat. Ich habe schon mal im Hospiz gearbeitet und eine Zeit lang, den Leuten schlägt man nichts aus, alles gut. Mhm. Also es ist immer, wie die Stimmung auch ist, wenn die Person jetzt irgendwie griesgrämig mir gegenüber ist und mir ins Gesicht pustet, dann hagelt's halt, wenn der sagt, so, ist das okay für dich? Ich hätte jetzt einfach Bock, noch 25 Zigaretten parallel zu rauchen, weil das mein Wunsch ist, dann sage ich, go for it, alles gut.
Ja. Tatsächlich hatte ich mal eine Arbeitskollegin, die den Fall hatte, wo halt irgendwie während der Lymphdrainage 6-7 Zigaretten mitgedampft wurden.
Abgefahren.
Ja, ist schon sehr hart gewesen. Die hat halt auch den ganzen Tag halt total gestunken.
Ja, das ist natürlich, ja, das muss man ein bisschen abwägen. Ja, es kommt dann darauf an, also wenn das jetzt einfach eine Patientin ist, die noch 30 Jahre lang leben könnte und jede Woche 2-mal Lymphdrainage hat und ich muss da immer hin und stink danach wie ein Otter und muss dann immer noch weiterarbeiten, dann würde ich dann auch sagen, nee, geht nicht klar, aber das Szenario, was du da aufgemacht hast, da bin ich schon dabei.
Ja. Okay, nächster Fall. Eine Patientin, sagen wir mal so in den 50ern und so, paar Mal bei dir gewesen, ihr habt euch immer ganz gut verstanden irgendwie. Und irgendwann kommt sie so mit dem Thema rum, ja, Dennis, so, ich habe deinen Podcast gehört, du bist ja auch ein offener Typ, ich komme jetzt mal mit einer ungewöhnlichen Frage auf dich zu, aber sag, wenn dir das zu viel ist. Ich betreibe mit meinem Mann Manfred einen kleinen Swingerclub. Das ist halt Sadomaso-Club.
Ja.
Und wir haben da so Peitsche und dies, das und so. Ja. Und also du kennst dich mit Schmerzen doch ein bisschen anders aus als wir alle und so. Du weißt, wo man drücken muss, um Schmerzen auszuüben. Und du weißt aber auch, wo die Grenzen sind. Und würdest du zum Special-Abend mal vorbeikommen und halt irgendwie da so den Leuten Schmerzen zufügen zu Lust? Du musst nichts machen, du musst da nicht irgendwie, ne, nichts quasi Sexuelles, sag ich mal, du musst da nicht mehr mitmachen. Also du sollst Hand anlegen, um den Leuten Schmerzen zu fügen, aber du musst jetzt nicht irgendwie da fremdgehen oder was auch immer da halt irgendwie machen. Aber würdest du da halt bei den Besuchern Special irgendwie da den Ellbogen in die Nierenlose drücken oder
was? Also Peitsche schwingen will ich auf jeden Fall. Wenn ich da jetzt jemanden, der gerade im Geschlechtsakt ist, dann noch parallel die Brustwarzen langziehen soll, dann kann man das hart genommen schon als Partizipation betrachten. Hm. Ich fände das allein schon, weil das eine geile Podcast-Story wäre, ich fände das schon spannend. Ich würde es mir, glaube ich, offen halten und sagen, das gucke ich mir mal an und dann gucke ich mir mal an, was ihr da für einen Schmerz sucht und lass mir das erklären. Und dann schauen wir mal. Das lasse ich mal offen.
Okay, ja. Lassen wir der Fantasie unserer Zuhörerinnen und Zuhörer offen, was sie sich da vorstellen. Gut.
Stark.
Nächste und letzte Story ein hätte
abgefahren,
ich noch. Abgefahren, ja. Ja, genau. Ein ärztlicher Kollege kommt auf dich zu, der Knastarzt ist in Santa Fu, also eine Justizvollzugsanstalt in Hamburg. Und da haben auch die ein oder anderen Prominenten eingesessen, zum Beispiel Jizzes himself, 187 Hamburger Straßenbande Rapper, also auch Promis. Und die wollen, dass da halt auch mal so Physios und Osteopathen da halt mit reinkommen. Das muss aber auch nicht irgendwie so ein Gedöns sein, also keiner, der irgendwie die Hand auf den Kopf auflegt und so. Die wissen ganz genau, dass das nicht funktionieren würde, da muss halt jemand Handfestes rein. Und da dachte irgendwie ein bekannter, ein ärztlicher Kollege von dir, der Knastarzt ist, ich weiß genau, wen wir da haben. Dennis. Dennis kommt da mit rein. Du sollst ein paar von den Knastis behandeln. Alles schwere Jungs, ist ein Männerknast und so. Und alles dabei, Körperverletzung, Raub, dieses, jenes. Ein paar auch, ne, Prominente auch dabei, die man schon irgendwie so kennt, so aus der, so halbseidene Leute aus der Hamburger Unterwelt. Und das ist das eine. Und dann kommt es auch noch dazu, die versuchen, dich mit allen möglichen Mitteln zu bestechen. Und irgendwie so, hey, kannst du von meiner Verlobten und so, kannst du irgendwas reinschmuggeln? So eine Pfeile im Kuchen eingebacken oder ein paar Scheine oder ja, ich steck dir das zu und dann gibt's auch eine Stange kippen und so.
Also, ein Bekannter von mir ist Krankenpfleger im Gefängnis. Und die sind ziemlich gut abgesichert und verdienen eine ganz gute Mark, also im Verhältnis, weil du halt irgendwie noch so ein bisschen Risikozuschlag und Co. bekommst, wenn ich richtig informiert bin. Die Jungs zu behandeln, wenn die ein Problem haben, erstmal mich mit denen auseinanderzusetzen und Gefahr zu laufen, eine zu kassieren, würde ich durchaus machen, weil ich glaube, da würde sich jetzt keiner behandeln lassen, wenn er nicht ein Problem hat. Und ich bin ja da, um ihm zu helfen. Und ich glaube, dass die Compliance und meine Wortwahl ist abermals wieder alles eine Frage der Kommunikation. Wenn du es vorher richtig besprichst und sagst, Digi, das kann jetzt hier ein bisschen wehtun, aber danach wird's richtig schockisell, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich den einen oder anderen damit auf meine Seite kassiere. Das würde ich machen. Schwierigkeiten hätte ich tatsächlich, wenn das Straftäter wären, die so eine Scheiße gebaut haben, wo ich mich nicht mit identifizieren könnte. Also im Sinne von
nicht identifizieren. Ja, Steuerhinterziehung, da kannst du dich sehr gut mit identifizieren zum Beispiel.
Okay, ich lasse das offen, das ist mir zu dünnes Eis. Womit ich mich. Also es gibt gewisse Straftaten, denen möchte ich nicht helfen. So, Punkt. Betrunken. Aber den meisten Hanseln, das sind doch arme Willis, den würde ich auch mal eine Therapie zukommen lassen.
Sowieso sind die meisten unschuldig im Knast.
Und das ist eine große Angst von mir, dass ich selber durch irgendein Fehlverhalten mal im Knast lande, auch wenn es nur ein Versehen sein sollte. Von daher werde ich einen Teufel tun und eine Pfeile in irgendein Matcha-Latte mit reinschmuggeln, um dann hinterher als Ausbruchsgehilfe selber in den Knast zu kommen, weil ich weiß nicht, wenn ich inhaftiert wäre, ich glaube, ich wäre Frischfleisch. Naja,
sagen wir es mal so. Okay. Ja. Außerdem könnten wir den Podcast auch nicht mehr so leicht aufnehmen, aber heutzutage angeblich Chata, der Gangster-Rapper, der hatte ja ein ganzes Album im Knast aufgenommen.
Stimmt, daher, stimmt.
Das könnte uns auch ziemlich helfen, glaube ich. Uns
das wäre dann mein Hilfeschrei. Ja. Willst du mich mal besuchen dann, oder was?
Oh, 100% würde ich
dir sagen. Stark, stark.
Ich habe noch nie jemanden im Knast besuchen müssen. Das würde ich dann auf jeden Fall ziemlich groß zelebrieren.
Ja, das glaube ich.
Ja.
Ja, da würden einige kommen, um das für sich abzuhaken. Die Schweine und ich sitze da. Ja, stark. Okay. Stark.
Alles klar.
Edgy, am Rande der gesellschaftlichen Normen und Legalität.
Ja, gibt's ja manchmal auch. Ist nicht alles immer nur so,
so.
Privatzahler
und
Beihilfeversicherte und so.
So nämlich.
Genau.
Ja, korrekt.
Okay, es ist beinahe Zeit, die Folge abzurappen. Ein kleiner Hinweis noch, ich bin Kongressfreund und es ist dieses Jahr Gott sei Dank wieder ein Kongress am Start in Antwerpen, 8. bis 9. Oktober, Universität zu Antwerpen. Es ist wieder ein Cranio-Kongress, Cranio Research Congress, craniokongress.org. Ist jetzt, glaube ich, die 4. Edition, genau. Kann man sich online angucken, aber ich empfehle, wenn man die Chance hat, in die belgische Stadt Antwerpen zu gehen. Flämisch, wunderbar, richtig schön. Ich will unbedingt mal wieder dahin. Das Programm steht noch nicht so richtig fest, aber der Programmtitel ist Cranio and the Six Senses. Das könnte ganz spannend werden. Da will ich noch einmal drauf hinweisen.
Stark. Ich packe noch ein paar Tracks auf unsere Musikantenknochen-Playlist. Zum einen habe ich seit langem, Arte hat es vorgeschlagen, mal wieder einen Tarantino-Film Death Proof gesehen und irgendwie bin ich wieder ein bisschen auf Tarantino-Musik gekommen und aus dem Film Kill Bill packe ich von The 5678's Woohoo auf die Playlist und dann war dieser Tage ein Darsteller von den Bad Segeberger Karl-May-Festspielen bei mir auf der Bank und dem zu widmen, packe ich von den Shadows Apache mit auf die Playlist. Yes.
Ja, von mir gibt es für die Musikantenknochen-Playlist den Song Spirit in the Sky von Norman Greenbaum. Weil ein amerikanischer Osteopath gestorben ist und in dem Song geht es darum, dass sich dieser Norman Greenbaum, das ist so ein Rockklassiker, es eigentlich gar nicht erwarten kann, endlich zu sterben, weil er dann zu den Spirits in the Sky kommt. Ich habe den Song im Urlaub im Radio irgendwie gehört und fand das halt irgendwie geil, so eine Umkehrung so. Die Leute haben Angst vor dem Tod und dann gibt es eine, der freut sich so richtig drauf. Ja, dann kann ich endlich zum Heiligen Geist im Himmel, wie auch immer, Spirit in the Sky. Fand ich eigentlich ganz schön und es ist ein richtig cooler Rocksong auf jeden Fall. Dann Thema Knastis, Deutschrap und so weiter, ein eher modernen Deutschrap-Song, Tag ein, Tag aus von Sensory heißt der Typ und ist auch so ein Sommerhit.
Alright, gut.
Kommen wir zur abschließenden Kette, die ich dir servieren muss. Ja. Beim Thema Dry Needling bei dem Kurs, den ich jetzt hatte, da haben wir immer sehr viel darüber referiert, wo wir überall nicht hinstechen wollen. Wir wollten vor allen Dingen halt nicht immer in die Lunge, nicht in die Pleura, nicht in jene Sachen reinstechen. Aber bei der Clavicula und dieser ganzen Geschichte im Trapeziusbereich muss man auch immer die Arteria subclavia im Hinterkopf behalten, so wenn es um den Pectoralis geht. Und dann bastel mir noch mal eine Kette von der Arteria subclavia irgendwo nach unten, sagen wir mal, bisschen was Gröberes, Beckenkamm.
Okay, jetzt versuche ich mal die gängigen Wege ein bisschen zu umgehen. What about this? Also, Arteria subclavia hat ein paar Engstellen, zum Beispiel unterhalb des Schlüsselbeins, wo der Musculus subclavius auch ist. Und sagen wir mal, der wird ein bisschen mechanisch bedrängt, dann ist die Versorgung den Arm runter ein bisschen schlechter, was zu einer Hypoxie führt. Und diese lokale Hypoxie führt dazu, dass reflektorisch der Körper versucht, das auszugleichen. Das macht er ganz gerne dann dadurch, dass er die Arterie ein bisschen enger stellt, den Blutdruck ein bisschen erhöht, damit mit mehr Druck und Kraft frisches Blut überall hinkommt. Wenn das ein Dauerzustand ist, dieses permanente Anspannen und dieses permanente Einstellen, wird der Sympathikus auch immer mal wieder hochgefächert und gefackelt. Und wenn wir sympathikoton sind, spannen wir reflektorisch auch Bindegewebe und Muskulatur ein bisschen mehr an. Und das führt zum Beispiel in der Fasciatora columbalis oder im Glutealbereich auch mal dazu, dass wir einen Hypertonus da lokal haben Und das kann am Beckenkamm ziehen und Schmerzen bereiten.
Okay. Ja, passt ganz gut. Finde ich ganz schick, dass du da so verschiedene Sachen mit reingenommen hast. Hm. Sympathikus immer gerne genommen unter Osteopathen.
So, lieber Klaas. Ich wünsche dir freshes Arbeiten nächste Woche.
Jawohl.
Lass dich nicht anquatschen von irgendwelchen Knastis. Trink nicht so viel Alkohol bei der Behandlung. Und rauch nur in den Pausen.
Ja. So machen wir es. Bleibt uns gewogen, bis zur nächsten Episode im Knochenjob-Podcast. Ich bedanke mich übrigens nochmal, es kam eine ordentliche Spende rein über Ko-fi. Da wurden uns 5 Koffis ausgegeben. In der Folgenbeschreibung könnt ihr einen Link sehen, wo ihr, wenn ihr möchtet, unseren Podcast mit einer kleinen Spende unterstützen könnt.
Vielen Dank.
Bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.